Hallo, ich bin Sophie.
Hallo, ich bin Selma.
And this is Basel. Hallo Selma.
Hi Sophie.
Wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir. Endlich widmen wir uns dem Vitra Campus. Wir haben es schon bei der Art Basel-Woche besucht und angekündigt.
Das ist so.
Und nach knapp einem Jahr Kunst, Kultur und Architektur in Basel gehen wir jetzt ein wenig raus aus der Stadt, um die Umgebung zu erkunden. Wir waren ja zuletzt bei der Fondation Beiler zu Gast und von der Weltreise mit Matisse und seinen Werken geht nun unsere Reise weiter zum Vitra Design Museum. Unserer Zuhörerschaft empfehle ich sehr, den Rehberger Weg zu gehen. Der verbindet über eine Länge von rund 5 Kilometern zwei Länder, zwei Gemeinden und diese beiden Museen mit 24 Stationen und seinen besonderen Geschichten. Er verläuft also zwischen Rien, wo wir waren, und dem berühmten, weltberühmten
Weil am Rhein.
Am Rhein.
Vitra Design Museum.
Zwischen der Fondation Beiler und dem Vitra Campus. Kennst du den Rehberger Weg?
Ich kenne den, aber auch wieder wahrscheinlich wegen Heimat. Also weil wir als Kinder waren wir auch viel da mit meinen Eltern. Mhm. Ist auch ein toller Weg, glaube ich, mit dem Fahrrad. Kannst du da auch schön durch Lange Erle einfach.
Du hast jetzt Fahrrad gesagt und nicht Velo.
Ich werde deutsch.
Da färben wir gegenseitig aufeinander. Ja, wir werden gleich mit einem Gast sprechen, den du vorstellen wirst. Doch zunächst wollte ich noch ganz kurz was zum Vitra Campus sagen.
Sehr gerne, bitte. Ich möchte mehr über das Vitra wissen von einer so gestandenen Architektin wie dir.
Ja, das ist für mich ein ganz persönlicher Ort, in dem werden Architektur und Design und Innovation, die treffen aufeinander. Und dort wird auch ganz große Worte kommen jetzt. Die kreative Kraft, die unsere Welt formt, zelebriert. Das sage ich jetzt nicht ironisch, ich meine es voll ernst. Und dahinter steht auch das Zitat von Philip Johnson. Es verbindet nämlich auch meine Heimatstadt Stuttgart und Basel. Es liegt zwar nicht geografisch auf der Mitte, aber das, was Weil am Rhein und Stuttgart verbindet, ist die Waisenhofsiedlung in Stuttgart. Und Philip Johnson sagte dazu, die von Vitra hier versammelte Architektur der großen Architekten der Gegenwart ist weltweit einzigartig. Seit der Gründung der Waisenhofsiedlung in Stuttgart im Jahr 1927 werden nirgendwo sonst auf der Welt mehr Bauwerke von den herausragendsten Architekten der westlichen Hemisphäre errichtet. Und das ist ein Fakt. Tatsächlich gibt es nirgendwo auf der Welt einen Architekturcampus. Was damit gemeint ist, ist, dass viele ikonische Gebäude dort aufgestellt werden von auch konträren Architekturpositionen, aber auch international gefeierten Architekten. Und so wie Henri Matisse eine Reise durch die Welt gemacht hat, kann man dort auch eine Reise durch die Architekturgeschichte machen. Und dort stehen nämlich Bauwerke von Buckminster Fuller, Frank Gehry, Alvaro Siza, Zaha Hadid und Tadao Ando, aber auch junge Kollegen wie Tsuyoshi Tane und Marina Tabasso. Beide haben wir uns angeguckt jetzt bei der Vitra Sommerparty.
Ja, wir waren noch in beiden drin.
Wir waren drin und im Video kann man das auch sehen. Und ich kann es jedem wärmstens empfehlen, den gesamten Campus zu erkunden, denn dort gibt es viele Geschichten, die von Visionen Mut erzählen, aber auch jedes von den Bauwerken ist ein erstes seiner Art. Und wir könnten eigentlich, so wie du merkst, jetzt jedem dieser einzelnen Bauwerke eine eigene Folge widmen, doch wir schauen uns das Vitra Design Museum an, wo dort die Ausstellungen zu Hause sind, die unsere Vorstellungen von Raum, aber auch von Objekten und Design als Disziplin revolutioniert haben. Also hier wird Design nicht nur ausgestellt, sondern es wird erforscht und gelebt.
Heute werden wir mit Matteo Kries, Kunsthistoriker, Kurator und Autor, reden, aber nicht irgendeiner, sondern er ist seit 11 Jahren der Direktor der Vitra Design Museum. Und wir werden jetzt im Dialogischen jeweils 2 Fragen fragen. Vielen Dank, Matteo, dass du dazugeschaltet bist. Wir sind momentan im Tonstudio. Es schneit bei uns. Ich weiß nicht, wahrscheinlich schneit es bei euch aus.
Ja.
Und er. Und wir werden eigentlich direkt in die erste Frage gehen von Selma.
Ja, das Museumsgebäude von Frank Gehry gilt seit seiner Eröffnung bis heute als Wendepunkt in der Museumsarchitektur. Das ist vor allem in der Fachwelt vielseitig besprochen worden. Doch für dich persönlich, welche Ausstellungen gelten als Wendepunkte im Museum?
Ja, erstmal hallo. Freue mich sehr, dass ich mit euch heute sprechen kann. Ich selbst bin seit 1995 im Museum und habe insofern so viele Ausstellungen hier miterlebt, dass ich mich kaum entscheiden kann, wenn es um solche Wendepunkte geht. Das Museum ist für Museumsverhältnisse ja eigentlich recht jung, hat sich aber in dieser Zeit wirklich sehr schnell entwickelt, eigentlich von einem relativ kleinen Haus zu einem internationalen Akteur. Wenn ich jetzt Wendepunkte rausgreifen müsste, würde ich sagen, die Ausstellung über Frank Lloyd Wright, den amerikanischen Architekten, so Mitte der 90er Jahre, war wichtig, weil das Museum, was damals gerade 5, 6 Jahre alt war, eigentlich sich dann schon so einen der großen Architekten des 20. Jahrhunderts vorgenommen hat. Also das hat gezeigt, wie schnell man eigentlich, sag mal, sich auf dem Level wähnte, so etwas machen zu können. Ja, das ist so, wie wenn man in der Kunstgeschichte eine Ausstellung über, sagen wir mal, Pablo Picasso oder so macht. Und das hat bei uns im Vitra Design Museum nur ein paar Jahre gedauert, bis man sich das zugetraut hat. Also das würde ich nennen. Danach folgte eine große Ausstellung über Charles and Ray Eames. Auch das natürlich dann so schon ganz früh eines der großen Designthemen, was man sich vorgenommen hat. Dann würde ich sagen, was auch wichtig war, war eine Ausstellung in den frühen 2000er Jahren über arabische Wohnkulturen. Da haben wir dann angefangen, auch über die westliche Designentwicklung hinaus zu blicken auf andere Kulturen und haben auch eben gezeigt, dass Design für uns nicht an den westlichen oder industriellen Kulturkreis gebunden ist, sondern sich eigentlich in allen Kulturen und Epochen wiederfinden kann. Für mich persönlich war auch wichtig die Ausstellung über Rudolf Steiner. Das war so ein Thema, was niemand von uns erwartet hat. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen Teil unserer DNA, unseres Profils, dass wir auch immer mal wieder mit Überraschungen um die Ecke kommen. Ja? Also Perspektiven auf Design, die man nicht erwartet hat und die neu sind, die Denkanstöße geben. Ja, das sind so ein paar der Ausstellungen. Und man könnte vielleicht noch eine Ausstellung über Issey Miyake nennen, die wir 2001 in Berlin in unserer damaligen Dépendance gemacht haben. Das erste Mal haben wir uns damit Modedesign befasst. Ja, also so kamen alle paar Jahre eigentlich immer was Neues hinzu.
Ja, wir sind gespannt, wie es dann in den kommenden Jahren weitergeht.
Ich auch.
Ja, meine nächste Frage wäre eigentlich, was sind die Entwicklungen und die Veränderungen des Museums und des Campuses? Und was sind zeitgenössische Fragen, die sich eine Institution, aber auch die Designwelt stellen müsste? Und das habe ich jetzt ein bisschen draus gehört, also auch aus diesen Meilensteinen, als Beispiel Rudolf Steiner. Das ist ja dieses Andersdenken. Wäre das Zeitgeist oder sieht man genau so eine Entwicklung im Museum?
Ja, das Museum hat sich natürlich auch in der Art des Ausstellungenmachens sehr stark weiterentwickelt. Wenn man auf den Anfang des Museums schaut, dann sieht man, das ist eigentlich entstanden aus einer überschaubaren privaten Möbelsammlung von Rolf Fehlbaum, dem damaligen Geschäftsführer von Vitra. Das heißt, am Anfang stand wirklich das Möbel im Fokus. Und wenn man sich die ersten Ausstellungen auf Fotos anschaut, dann sieht man, das waren eigentlich primär Möbel auf Podesten. Und ja, wenn man heute zu uns reinkommt, sieht man eigentlich nicht mehr so viele Möbel auf Podesten, sondern ja, das Kuratieren hat sich entwickelt. Das Publikum ist kritischer und auch fordernder und anspruchsvoller geworden. Die Debatten sind ja auch schärfer und politischer geworden. Das heißt, einzelne Objekt zu ikonisieren und zu zelebrieren, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Das hat man gesehen, aber man hat eben auch gesehen, dass so ein Kanon der wichtigen Designklassiker immer auch eine Konstruktion ist und auch manchmal eben an Aktualität verlieren kann oder sich verändert. Das heißt, wir müssen als Museum, als Designmuseum auch schauen, was verändert sich in der Gesellschaft und was bedeutet das für unseren Blick auf Design. Beispielsweise, um es mal konkreter zu machen, in den 80er und 90er Jahren haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, ob wir primär Design von Männern oder Frauen sammeln, sondern wir haben halt einfach das gesammelt, was wir für wichtig hielten. Und aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse waren das vor allem Objekte von Männern. Und jetzt ist man natürlich sensibilisiert worden dafür, völlig zu Recht, dass es sehr viele Designerinnen in der Designgeschichte gibt, die oft übersehen wurden. Und im Moment versuchen wir da aufzuholen und diese Disbalance auch in der Sammlung etwas gerechter zu gestalten. Das Gleiche könnte man auch beziehen auf den westlichen oder den nicht westlichen Kulturkreis. Also das Sammeln ist sehr stark verknüpft mit gesellschaftlichen Perspektiven und Verhältnissen. Das sehen wir auch im Design. Und also zum Beispiel die Ausstellung über Rudolf Steiner hat auch eigentlich die Kraft des Designs als gesellschaftliche Utopie behandelt. Und das ist so eine Linie in unserem Programm, die man eigentlich auch weiterverfolgen kann nach der Rudolf Steiner Ausstellung. Wir haben dann vor ein paar Jahren eine Ausstellung gemacht über einen Entwerper, der hieß Viktor Papanek, so ein Vorläufer des Social Design. Im nächsten Jahr machen wir eine Ausstellung über die amerikanische Community der Shaker. Das war so eine religiöse Gemeinschaft, die aber eine ganz wichtige Designkultur hatte, die auch einen starken Einfluss auf die Moderne hatte, die auch wieder so eine Art utopischen Charakter des Designs verkörpern. Und es hat immer auch so die Verbindung von Design zu gesamten Weltentwürfen interessiert. Und das ist so einer der vielen roten Fäden, die sich durch unsere Programme ziehen. Und wir sind der Meinung, dass auch gerade wenn man sich heutige politische Debatten anschaut und wie polarisiert unsere Gesellschaft ist und auch wie sehr auf der Suche nach Lösungen, dass wir uns an diese großen Themen eigentlich herantrauen müssen, weil darum geht es heute. Das sind leider keine kleinen Probleme, mit denen wir zu tun haben.
Ja, du hast dich diesem Thema mit dem Buch Total Design gewidmet und die Frage nach der Messbarkeit des Wertbeitrags von Design ist wahrscheinlich genauso alt wie die Disziplin Designs selbst. Du hast so ein bisschen schon angerissen, wie du heute zum Total Design stehst, aber gibt es dort noch neue Positionen oder weitere rote Fäden, die du selbst ziehen möchtest mit dem Vitra Design Museum?
Ja, auf jeden Fall. Also den Begriff Total Design habe ich damals in meinem Buch eigentlich als sehr ambivalent sehen wollen. Also Total Design hat auch was Totalitäres. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die habe ich in dem Buch auch als Designgesellschaft bezeichnet, in der eigentlich alles gestaltet ist, ja, bis hin zu der Art, wie wir uns selbst auf Social Media präsentieren und inszenieren. Das sind alles letztendlich Designfragen. Und ich saß heute Mittag zum Beispiel mit einem Gast im Café, im Museum, und wir haben über Tätowierungen gesprochen. Das ist ein großer Tattoo-Experte und Fan. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wie natürlich auch der menschliche Körper in solchen Weisen gestaltet wird. Also das ist etwas, was mich interessiert und vielleicht auch in den nächsten Jahren im Programm auftauchen wird, wie wir eigentlich den menschlichen Körper und letztendlich uns selbst gestalten. Wir wollen aber auch weiterhin Zugänge zu Design finden, die was Spielerisches haben oder auch was Unterhaltsames im positiven Sinne. Zum Beispiel machen wir im nächsten Herbst 2025 eine Ausstellung über die Designgeschichte der Modenschau als eigenes Designgenre.
Ja,
das ist auch sowas, was man bisher selten gesehen hat. Wir versuchen so in verschiedene Richtungen auszugreifen und es geht um gesellschaftliche Fragen, aber es geht immer wieder auch um die Frage, wie betrifft es letztendlich mich selbst?
Es geht ja immer darum, dass neue Technologien oder eben neue Designs mit im Fokus stehen, das hast du jetzt eigentlich gesagt. Aber wenn ich komme zum Beispiel von der Kunstschule. Die Kunstschule vor ein paar Jahren, da ging es zum Beispiel auch schon um Natur, Sustainability, Nachhaltigkeit, Produkte, die aus neuen geforschten Materialitäten sind. Also du sagst jetzt, der spielerische Aspekt, der spielt auch eine Rolle, also dieser Humor. Kann man sowas auch jetzt antizipieren sozusagen für das Vitra? Also gibt es eine spielerische Nachhaltigkeit zum Beispiel?
Ja, also wir machen ja nicht nur Ausstellungen auf dem Campus. Ich glaube, wenn man jetzt fragt nach dem Spielerischen, dann muss man auch sehen, dass man als Museum tritt man ja nicht nur nach außen mit Ausstellungen, sondern auch zum Beispiel mit Veranstaltungen, mit Workshops, die wir hier auf dem Campus machen. Und da wollen wir Leuten die Möglichkeit bieten, selbst Dinge auszuprobieren, also zu machen. Ja, das den Schritt von der Auseinandersetzung im Kopf mit einem Designthema hin zu dem Schritt, ich nehme ein Stück Material in die Hand und ich mache daraus etwas. Das ist uns wichtig. Also ich glaube, so kann man auch nur Design verstehen. Bleibt sehr abstrakt, wenn man sich immer nur Dinge anschaut. Und im Museum darf man sich dann ja auch oft nicht draufsetzen oder das nicht ausprobieren. Aber man kommt ins Tun, wenn man eben bei uns einen Workshop mitmacht oder wenn man zu einer Diskussionsveranstaltung kommt und dann auch mit Leuten, mit den Machern reden kann. Das ist uns wichtig und ich weiß nicht, ob ich es Humor nennen würde. Ich würde es eher nennen, also mir gefällt das Wort spielerisch eigentlich, weil ob jetzt, also Humor hat ja immer so auch was Witziges und witziges Design finde ich oft problematisch. Aber das Spiel ist ja eigentlich etwas, was uns auch mit Kindern verbindet oder was die große Kraft eigentlich von Kindern ist, dass sie noch nicht unterscheiden zwischen Spiel und Ernst. Und so öffnet man dem auch der Suche und dem Zufall die Tür. Und das spielt im Design eine große Rolle. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die ist sehr ernst und weil es auch viele ernste Fragen gibt. Aber wenn wir uns davon so runterziehen lassen, dann, glaube ich, kommen wir nicht zu den richtigen Lösungen. Ich glaube, das Spiel hat immer auch was mit Austausch mit anderen zu tun, also mit anderen zusammen interagieren und Lösungen finden. Das wollen wir auch ermöglichen. Dafür wollen wir eine Plattform bieten.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Wir würden unser Gespräch jetzt fortsetzen. Und bedanken uns ganz herzlich für dieses kurze Interview.
Ja, gern geschehen.
Letzte Woche zum Researchen war ich auch noch im Museum und auf dem Campus. Und da war es noch knapp schönes Wetter. Ich meine, heute für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, heute schneit es in Basel. Und es war wie immer einfach, für mich ist es eine beflügelte Art. Und dann war ich in diesem Shop und der Shop ist ja links, also im Hauptmuseum drin. Das von Herzog Dömerow gebaut wurde. Mhm. Und dann war ich in diesem Shop und hab dir doch ein Foto geschickt. Mhm. Und das Foto war, es ist ein kleines schwarzes Büchlein, etwa 10 cm mal 20 vielleicht. Und es steht drauf, Why the Architects Wear Black. Und da, das ist meine große Frage auch immer. Wir sitzen auch hier beide mit einem Rollkragenpulli, mit einem schwarzen Rollkragenpulli. Aber wieso ich da drauf komme und wieso ich jedem wärmlichst empfehlen würde, in dieses Museum oder auf diesen Campus zu gehen, ist, in diesen Büchchen standen von tausenden verschiedenen Menschen tausende verschiedene Antworten auf Chinesisch, in Portugiesisch, Englisch, ein paar ironisch, ein paar ernst gemeint. Das, was ich da draus genommen habe, oft war auch, die Architekten stehen ja nicht für sich, sondern für ihre Bauwerke. Und so, glaube ich, siehst du das auch? Oder so ist auch diese Bauten entstanden, weil das sind ja auch ihre kleinen Werke.
Richtig, also ich kann zu diesem Thema nur eine persönliche Antwort geben.
Unbedingt, bitte, ja.
Ja, wenn ich dort eine Antwort im Büchlein schreiben müsste, dann würde ich einfach sagen, keine Zeit.
Das stand auch.
Aber nein, es ist einfach wie eine Berufskleidung, in der man sich selbst einfach nicht so ernst nimmt, aber auch zurücknimmt. Dort gibt es aber auch ganz viele andere Beispiele. Einer der Architekten, der die Lagerhalle produziert hat, und Alvaro Siza selbst tragen definitiv nicht schwarz. Zaha Hadid aber dafür und Kazuyo Sejima umso mehr. Und sie selbst gestalten ihre Mode auch. Also dementsprechend, so wie in diesem Büchlein, gibt es dort sehr viele unterschiedliche Positionen.
Und deshalb komme ich dann vielleicht auch auf meine erste Frage, weil wegen diesem Büchlein für mich auch als Designerin oder auch von diesem Interieur aus, und jedes Design hat ja eine Geschichte. Und du bist ja eigentlich eine Nomadin, oder? Du lebst ja zwischen Japan und Basel. Und ich frage mich dann, ob diese Designgegenstände des Alltags, die ja irgendwann Kultur und Tradition werden, in jeder Kultur auch eigen sind. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, ob es irgendein Objekt gibt, was du findest, was sich so verändert und jeweilige, die genau gleich sind zwischen jetzt, machen wir Basel und Tokio.
Ja, auch da wird es eine persönliche Antwort geben und es gibt tatsächlich 3 treue Wegbegleiter, die mich zwischen diesen beiden Städten, Basel und Tokio, verbinden. 1 ist tatsächlich von Vitra.
Tatsächlich.
Nämlich einer der Akari-Lampen von Noguchi.
Ja.
Diese habe ich zum ersten Mal für meine Diplomarbeit als Geschenk bekommen von Freunden. Und dieses warme Licht des Reispapiers der Lampen verbinde ich eben mit Behaglichkeit, aber auch viele, viele lange Nächte.
Arbeiten.
Zwischen Jetlags und Projektdeadlines. Ja, dieses warme Licht hat mir einfach Inspiration gebracht, aber auch ein Gefühl von Zuhause fernab von dem normalen Kontext. Und mittlerweile gibt es mehrere davon, die einmal in Basel und einmal in Tokio stehen. Und diese stehen für mich für Zuhause, also in diesen beiden Orten. Und dann wirst du lachen. Das zweite Ding ist tatsächlich mein Reiskocher.
Ich habe mir das gedacht, du lachst jetzt. Ich habe mir echt überlegt, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat es für mich danach geschrien.
Ja, Design hat beim Reiskocher für mich einfach mit der Funktionalität und dem Ingenieurmäßigen und diesem perfekten Reiskocher.
Das ist echt der perfekte Reis.
Per Knopfdruck. Aber ja, wenn dann der Reis fertig ist, da gehen bei mir 3 Sonnen auf. Das dritte ist auch ein persönlicher Gegenstand. Das ist meine bosnische Kaffeekanne. Das ist ein Erbstück von meinen Großeltern, welches in Sarajevo von Meisterhandwerkern von Hand gemacht wurde, und zwar in 5. Generation. Mhm. Und eben dieser starke Kaffee ist, wenn du willst, so mein Geheimrezept für das Multitasking zwischen diesen beiden Zeitzonen. Und alle diese 3 Alltagsgegenstände verbinde ich eben mit den Kulturen, in denen ich verwurzelt bin. Jetzt bei Vitra sind so viele bedeutende Designer. Gibt es bestimmte Designer, die dich bei deinen Designprojekten inspirieren oder rote Fäden durch deine Arbeit ziehen?
Es gibt auf jeden Fall rote Fäden. Für mich ist es aber nicht ein spezifisches Objekt. Ich könnte jetzt dir nicht sagen, dass genau da geht's hin. Aber für mich war der Garten, also von Piet Odolf, das hat mich immer sehr, sehr inspiriert. Also seit es den eigentlich gibt, weil der geht durch diese Gezeiten. Und ich finde, als Arbeit ist jetzt vielleicht nicht Design, aber er sieht sich ja als Landschaftsarchitekt. Also auf einer gewissen Weise ist ja das schon die Rückfrage oder diese, von wo kommt es, ist eigentlich eine ähnliche Frage, Richtung, die man auch, oder Philosophie, die man auch hat. Also ich als Designer oder in der Designwelt. Und wenn man da durchläuft, dann finde ich diese Kombination aus Natur und gezielter Pflanzenanreihung. Und man muss sich das vorstellen, das sieht nicht aus, als wäre es kuratiert. Es sieht aus wie ein wilder, es gibt eine englische Geschichte, die heißt The Secret Garden. Mhm. Und da geht es um ein kleines Mädchen, sie finden einen Garten und der ist total überwuchert und nach wird der Garten aufgeputzt, werden die Rosen geschnitten, zurückgeschnitten. Das ist ein total berühmtes Kinderbuch. Aber es geht genau um das, also um dieses Freiheitsgefühl, das man in der Natur bekommt und eigentlich die Idee, dass Natur im Design oder in der Architektur immer wie größere Rollen spielt oder auch eine Spielfläche wird, eine Spielwiese sozusagen für uns damit zu testen und zu sehen, wie es funktioniert. Das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert in meiner Arbeit. Du hast vorher über Total Design geredet im Interview mit Matteo. Was wäre für dich ein Objekt, was das verkörpert? Oder gibt es ein solches für dich jetzt im Vitra?
Gute Frage. Der Buckminster Fuller Dome.
Ach, den liebe ich auch. Fantastisch, ja.
Das ist eines meiner liebsten Objekte, was das anbelangt. Aber auch das Umbrella House von Shinohara oder die Fire Station von Zaha Hadid. Und du merkst, ich nenne hier jetzt Bauwerke und nicht Objekte oder einen Garten. Denn für mich ist Architektur Total Design.
Kannst du das näher erklären?
Ja, also mit dieser totalen Gestaltung meine ich nichts Totalitäres, sondern ich meine die unterschiedlichen Herangehensweisen, also einmal vom Einbettung des Objekts in den Ort, dann wie das Gebäude selbst ausgerichtet ist, wie es mit dem Licht und mit der Naturumgebung spielt, dann wo zum Beispiel Fenster platziert sind und genau wie diese dann gestaltet sind, wie sie geöffnet werden, bis hin zur Form der Glühbirne und dem Handlauf oder der Türklinke und auch die Prozesse, die innerhalb des Gebäudes stattfinden, wie das Gebäude genutzt wird, wie es sich außen und innen verbindet. alles das inklusive dem, wie die Menschen, was die Menschen mit dem Raum machen und welche Beziehungen sie untereinander in dem Gebäude aufmachen. Alles das steht für mich für Total Design, also wie man vom großen Maßstab in den kleinen Maßstab geht. Und übrigens haben mich dann Ray und Charles Eames dazu inspiriert, ihr Kurzfilm Powers of Ten. Kennst du den?
Nee.
Den kann ich auch allen Zuhörern empfehlen, sich den mal anzugucken. Es ist nur ganz kurz und anhand von 40 Sequenzen wird unsere Welt vom Mikrokosmos zum Makrokosmos in den Zehnerpotenzen, also 1 zu 10, 1 zu 100, 1 zu 1000 gegenübergestellt und dann das Vitra-Buch Everything is Connected.
Also das heißt, es gibt ja doch Objekte, also es gibt Bücher und es gibt Architektur. Wenn ich frage, was ist ein Total-Design, dann kommt die Welt bei dir.
Ja, da kommt sofort die Welt.
Aber das ich finde, ja, es ist ja auch
Design
ein bisschen
hat
so,
keine Grenzen.
Nee, und das ist es ja auch. Design kann ja auch sehr vieles sein. Ich komme ja auch von der Kunst. Das heißt, bei mir kommt immer dieser Kunstelement oder der Aspekt von einem anderen Gedankengut. Und bei dir kommt natürlich die Architektur mit hin. Und das ist ja eigentlich das Schöne am Design, dass es eine Möglichkeit, eine Variation gibt. Eigentlich heißt es ja einfach, es muss einen Nutzen haben irgendwo und es darf ästhetisch auch noch ein bisschen schön sein. Und deshalb auch diese Frage mit den Objekten. Ich habe auch dann während dieser Research für diese Episode, habe ich auch gedacht, ja, Werner Pantun, das ist natürlich auch so ein Riesennamen, der immer wieder fällt in Basel. Der hat ja auch eine Zeit lang in Binningen gewohnt. Ich habe das Atelier in Binningen. Der hat da ein Haus. Und ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich möchte es unbedingt sehen, aber es ist ein Privat. Also ich glaube, es ist, also man kann nicht einfach reinlaufen wie im Museum.
Sollen wir einen Open Call machen? Wer kann unbedingt Sophie den Zugang in ein Pantonhaus ermöglichen?
Ihr kriegt das ein paar, wer das schafft, kriegt ein Pärchen Ohrring von mir oder eine Brosche.
Das ist doch ein Deal.
Aber auch wieder, das ist so, wie du gesagt hast, dass es ja eigentlich total ist oder in allen möglichen Formen und Arten zu finden ist, ist ja auch die Werner Panton Lampe, diese Muschellampe, kann man in der Kunsthalle sehen. Man läuft in die Kunsthalle, nimmt vielleicht sich einen kleinen Cappuccino und guckt hoch und es ist eine perfekte Skulptur. Also Licht, komme ich wieder, ist eigentlich eine Lampe, ein Licht, aber es ist auch ein skulpturelles Objekt, was leuchtet und glitzert und die Essenden und Trinkenden, also die Speisenden unten einfach inspiriert. Und Geschichten passieren ja dann in diesem Restaurant. Das heißt, die Leute, also wie du und ich reden, oben ist das Licht und das wird vielleicht da in die Geschichte mit einfließen, wie mit deiner Mokka-Kaffee.
Ja, jeder dieser Designer bei Vitra und auch Werner Panton hat eine eigene Handschrift. Wie würdest du hast es so ein bisschen angerissen, aber wie würdest du deine Designphilosophie beschreiben? Du arbeitest viel mit natürlichen Materialien und in der ersten Episode hast du uns ein bisschen was davon erzählt.
Ich finde das noch eine schwierige Frage, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich eine direkte Philosophie habe. Und ich glaube, für mich, ich würde jetzt einfach Schlagwörter sagen, weil das am einfachsten fällt. Für mich sollte die Philosophie Inkludierung, das Element der Überraschung, finde ich immer ganz toll, wenn das auch in der Philosophie gestaltet ist. Liebe, also die Passion oder die Liebe zum Design oder die Passion zu den Menschen, die es braucht. Versuch nicht zu viel zu nehmen, also mehr zu geben als zu nehmen und mit dem Respekt der Ressource, mit dem man arbeitet.
Ganz konkret hast du ja dein kleines Designobjekt vorgestellt. Kannst du uns noch etwas zu der Artischocke erzählen?
Die Artischocke ist sehr ein bedeutendes Gemüse. Es ist erstmal ein sehr altes Gemüse. Es kommt in griechischen Mythologien vor. Es ist auch immer eine Frau, die irgendwie gefangen wurde von Zeus. Und dann findet man sie natürlich in der ganzen mediterranen Geschichte über die Esskultur in Rezeptbüchern. Rezeptbücher sind natürlich auch Orte oder man findet sich am Tisch wieder und isst zusammen. Man bespricht Dinge miteinander. Es werden eben Liebe geformt. Und deshalb auch das Gemüse. Und bei der Artischocke ist es diese persönliche Note von im Innern hat man ein Herz, was ganz weich ist und außen ist es so hart. Gleichzeitig ist es ein wunderschönes Objekt, was man brauchen kann. Und ich habe da dieses Essen gemacht an einer Kunstausstellung und dann gab es ein Essen. Und da habe ich so einen Tisch gebaut, der kinetisch funktioniert hat, ähnlich wie eine Sushi-Konvoyer-Belt. Und danach gab es da so ein Grand Boeuf, also es gab einfach einen Haufen von Artischocken, der eigentlich dann übrig geblieben ist. Und schlussendlich habe ich die dann wiederverarbeitet, in dem Moment mit Harz. Und ein bisschen diese wollte, dass es weiterlebt. Natürlich wird es irgendwann auch vergehen, aber es soll für den Moment noch ein bisschen länger weiterleben dürfen, so wie so in seiner grünen, türkisen Form, bevor es total verwelkt. Vielleicht ist das die Philosophie.
Apropos Zeit. Ich habe mal ausgerechnet, in weniger als 50 Tagen ist 2025. Und für alle, die es dieses Jahr noch nach Basel schaffen und einen kleinen Ausflug durch die Kulturlandschaft machen, habe ich mehrere Tipps. Ja, auf dem Vitra Campus gibt es eigentlich zu jeder Jahreszeit viel Spannendes zu sehen. Und wer sich für die Architektur begeistert, den empfehle ich, sich für die Führungen anzumelden. Denn nur über die kann man zum Beispiel hinter die Kulissen der Produktion schauen, aber auch die einzelnen Bauwerke besuchen. Ansonsten gibt es auch im neuen Jahr volles Programm. Und da möchte ich zwei persönliche Tipps abgeben. Zum einen habe ich mal an dem Weil-Chair-Workshop teilgenommen. Kennst du den Weil-Chair?
Weil oder Weil?
Weil. Also wir werden jetzt viel über dieses Weil lachen, seit der ersten Episode.
Nein, aber ich habe noch nie vom Weil oder vom Weil-Chair-Workshop gehört.
Das ist ein Workshop, den gibt es schon länger und es war tatsächlich das erste, was ich auf dem Vitra Campus gemacht habe, bevor ich die Bauwerke angeschaut habe. Das ist die Idee von Berliner Architekt Wambule Menzel und der hat die Idee gehabt, Design für alle zur Verfügung zu stellen. Nach seinem Bauentwurf kann man ein Möbel, den Weil-Chair, gemeinsam im Workshop mit anderen Teilnehmern selbst bauen. Und es erinnert so ein bisschen an ein Vitra-Produkt. Er hat dort leichte Zitate mit eingebaut, aber man kann den Stuhl tatsächlich nach dem Workshop selbst mitnehmen. Und das möchte ich als allerwärmstes empfehlen, selbst aktiv zu werden, nachdem man sich die Bauwerke und die Ausstellungen angeschaut hat.
Das heißt, das wäre ein schönes Geschenk eigentlich.
Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nur leider sind die Workshops für dieses Jahr bereits ausgebucht. Daher mein Tipp und Vorgreifen für nächstes Jahr. Und wer auch den Schnee und den Winter genug hat, den empfehle ich die Kirschblütenzeit am Tadao Ando Konferenzpavillon. Dort gibt es nämlich immer am Vitra Campus ein Picknick unter den Kirschblüten.
Sehr schön, also eigentlich schon ins neue Jahr gedacht.
Ein wenig, ja.
Dann würde ich jetzt mit den Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr weitermachen. Wir haben uns auch ein bisschen gedacht, einen Tipp da abzugeben jetzt für Ende Jahr oder vielleicht machen wir das jetzt auch weiter in unserem Podcast. Ich würde wärmst empfehlen, am 1. Dezember macht das Keramikkollektiv einen Markt, einen Designermarkt mit verschiedenen Keramikmacherinnen, Designerinnen. Ich bin unter anderem auch dabei, vielleicht könnte man sich kennenlernen. Das wird dann auf der Webseite wahrscheinlich unten dran geschrieben von unserer lieben Salome. Und einfach grundsätzlich geht an die Weihnachtsmärkte. Die Weihnachtsmärkte in Basel oder im Dreiländereck würde ich total Werbung für alle machen. Das sind eigentlich die schönsten Orte, wo man Geschenke finden kann, kreative Geschenke und selbstgemachte Geschenke. Und eigentlich hat man doch Ende Jahr immer mehr Freude an sowas als um Pärchensocken.
Da hast du recht. Mir fällt es total schwer, jetzt hier so den Schlusspunkt zu machen.
Für mich auch. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden. Aber ja,
ich merke, Design ist doch ein Thema, das wir vielleicht im nächsten Jahr mehr vertiefen.
Sicherlich.
Und mir bleibt es nur noch bei dir zu bedanken für die 8. und jetzt die 9. Episode. Und ich freue mich auf alles, was jetzt im neuen Jahr noch kommt.
Es gibt mir genau gleich. Ich kann es kaum erwarten, mit dir weiter diesen Weg zu bestreiten und immer wieder mehr von dir zu lernen. Vielen lieben Dank und Merry Christmas. This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Laudon.